das Schöne ist eben, dass man, wenn man Klimaschutz betreibt, man gleichzeitig so vieles andere ins Lot bringen kann. Und ob jetzt die Leute mitmachen, weil sie gesünder leben wollen, ob sie mitmachen wollen, weil sie eine sauberere Stadt haben wollen, ob sie mitmachen wollen, weil sie es satt haben, dass unser Geld von unten nach oben verteilt wird, ist egal. Es sind alles die Maßnahmen, die auch in Richtung Klimaschutz wirken. Und deswegen glaube ich, dass man wirklich eine ganz breite Front von Unterstützung finden kann, wenn man diese Zusammenhänge auch mal zeigt.
Willkommen bei Weitergedacht, der Podcast der WZ. Jede Woche präsentieren wir eine neue Geschichte, stellen eure Fragen und geben Einblicke in unser 320 Jahre altes Archiv.
Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Vasari, ich bin Redakteur bei der WZ. 2023 ist das wärmste Jahr der Messgeschichte. Kann der Klimawandel noch gestoppt werden? Ist die derzeit tagende Weltklimakonferenz in Dubai das richtige Mittel dafür? Und was kann jeder Einzelne von uns für das Klima tun? Diese und weitere Fragen beantwortet Meteorologin und Klimaforscherin Helga Gromm-Kolb, die heute bei mir zu Gast ist. Hallo Helga.
Hallo.
Du bist 75 Jahre alt. Das spreche ich deswegen an, weil du ja schon viele Winter und Sommer erlebt hast. Gab es früher tatsächlich mehr Schnee und weniger Badetage?
Ja, ich glaube, die Erinnerung ist da immer trügerisch. Natürlich hat man den Eindruck, und in dem Fall kann ich das durchaus auch mit wissenschaftlichen Daten belegen. Es ist tatsächlich so, dass die Dauer der Schneedecke in Österreich deutlich zurückgeht. Und das heißt eben auch, dass es weniger Tage mit Schnee gibt. Und das spüren selbstverständlich alle Wintersportorte, die in niedrigeren Lagen sind, sehr deutlich.
Die Erde erwärmt sich also, wie eingangs auch erwähnt, 2023 ist das wärmste Jahr der Messgeschichte. Was ist so schlecht daran?
Ja, das hat man oft den Eindruck, dass die Leute denken, es ist gar nicht so schlecht, wenn es wärmer wird. Und das hängt mit damit zusammen, dass wir die ganze Klimaproblematik als eine Wetter- oder eben Klimaproblematik sehen und nicht als gesellschaftliche Problematik. Und das eigentliche Problem ist ja, dass unsere Zivilisation, unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft nicht umgehen kann mit dieser Veränderung, dass wir so stark gekoppelt sind an das Klima, in dem wir uns entwickelt haben, in dem die letzten Jahrzehnte sich abgespielt haben, dass eben eine Veränderung schwer zu verkraften ist. Also ich habe vorhin Wintersportorte angesprochen. Wenn es einfach keinen Schnee mehr gibt, in Höhenlagen bis 1000, vielleicht 1500 Meter in absehbarer Zeit, dann müssen diese Orte, die sich jetzt ganz stark auf diesen Wirtschaftszweig konzentriert haben, was völlig anderes machen. Und das ist nicht eine Frage, ob es wärmer oder kälter ist, sondern wovon lebe ich? Womit verdiene ich mein Geld? Und das ist sozusagen die eine Seite, die bei uns sehr wesentlich ist. Wie schaut's mit der wirtschaftlichen Entwicklung aus unter veränderten Klimabedingungen? Aber dann gibt's natürlich in anderen Teilen der Welt solche Sachen wie Meeresspiegelanstieg oder ausbleibender Monsun, wo dann die Landwirtschaft einfach überhaupt nicht mehr produzieren kann in dem Maße, das notwendig ist, um wenigstens die Bauern zu füttern, nicht? Also um ihren Lebensunterhalt zu ermöglichen. Und die müssen dann einfach weg. Und genauso eben, wenn der Meeresspiegel steigt. Und das heißt, wir gehen einer riesigen Migrationswelle entgegen von Menschen, die gar keine Wahl haben. Die müssen einfach weg. Das ist nicht, wir wollen ein besseres Leben, sondern wir wollen leben. Und das wird, glaube ich, noch viel zu wenig verstanden. Daher, ja, schöne, laue Herbstabende sind nett und wir sollen uns auch dran freuen, meines Erachtens, aber wir sollen nicht übersehen, dass das zu einem sehr hohen Preis erkauft ist und wir diesen Preis einfach auf Dauer nicht zahlen können.
Also Sie sprechen auch von der Migration, von den Klimaflüchtlingen, sagt man auch. Wenn man es jetzt anschaut, die Weltklimakonferenz findet gerade in Dubai statt. Ich glaube, da hat es 50 Grad im Sommer, das ist wahrscheinlich nicht ungewöhnlich, bei 50 Grad wird man sich eher schwer tun, irgendwie lang draußen zu bleiben. Das Event ist ja ein riesiges Event mit rund 70.000 TeilnehmerInnen, so viel wie noch bei keiner Klimakonferenz. Das hohe Interesse ist doch schon mal ein gutes Zeichen, oder?
Ja, das bin ich nicht so sicher. Zunächst einmal noch zu dem Wort Klimaflüchtlinge. Formal gibt es die nicht. Formal ist Klima kein anerkannter, international anerkannter Fluchtgrund. Und die Menschen, die flüchten, weil sie nicht mehr oder migrieren, genauer gesagt, weil sie nicht mehr, keine Lebensbasis mehr haben, die werden das auch kaum sich selber als Klimaflüchtlinge betrachten, sondern sie werden sagen, meine Felder liefern nichts mehr oder was immer. Und wir nennen sie dann Wirtschaftsflüchtlinge. Aber in Wirklichkeit ist sozusagen die Grundlage, warum sie nicht mehr wirtschaftlich überleben können, ist einfach der Klimawandel. Und an dem sind wir zu einem wesentlichen Teil, wir meine ich jetzt den globalen Norden, zu einem wesentlichen Teil schuld. Also das Wort, den Begriff gibt es als solchen nicht. Ich hoffe noch nicht, weil ich glaube, den Menschen wird man auch den Flüchtlingsstatus zuerkennen müssen. Aber im Moment ist das sozusagen noch ein informeller Begriff, der keine formalen Hintergrund hat. Jetzt zu Dubai. Ja, ich finde es ja interessant, dass man überhaupt an einen Ölstaat eine Klimakonferenz vergibt, weil es doch allen klar ist, dass der Erfolg einer Konferenz ganz stark von den Anstrengungen des Gastgeberlandes abhängt. Jetzt hat es viele gegeben, die optimistisch waren und die gesagt haben, ja, wenn man den Bock zum Gärtner macht und das auch bewusst tut, dann muss halt der Bock sich anstrengen, dass er ein guter Gärtner wird. Und das war ein bisschen die Hoffnung, dass der Bock zum guten Gärtner wird und dass in Dubai wirklich was weitergeht. Aber das, was wir bisher sehen und auch die Richtung, die eingeschlagen wird, das hat man schon ein paar Wochen vorher, hat sich das abgezeichnet, die ist also keineswegs in der Richtung. Es ist nicht so, dass Dubai und vor allem auch der Präsident der Konferenz, der ja Wirtschaftsminister und CEO von der staatlichen Ölfirma ist, dass der sagt, jetzt beweisen wir es, dass auch ein sehr stark auf fossiler Energie aufbauender Staat wirklich zukunftsorientiert ist und in die Richtung denken kann, sondern er sucht im Grunde genommen Wege, wie kann ich ohne auf die Ölförderung zu verzichten, ohne aus fossilen auszusteigen, trotzdem klimafreundlich werden. Und da gibt es ganz klare Belege aus der Wissenschaft, dass das nicht geht, nicht in dem Tempo, in dem es notwendig ist.
Aber Dubai ist ja eines der ersten Gebiete, die den Klimawandel sehr stark spüren. Also bei uns haben wir laue Herbstabende, das ist vielleicht angenehm, nur ich glaube in Dubai eben tatsächlich mit den 50 Grad, die spüren es ja tatsächlich jetzt schon. Es geht ja bis in November rein. Warum führt das nicht zu einem Umdenken?
Ich glaube, dass man da auch schauen muss, wie es innerhalb des Landes ausschaut. Da gibt es wahrscheinlich sehr viele Menschen, die enorm drunter leiden. Aber es gibt halt auch sehr viele, die sich in ihre gekühlten Häuser, Büros, Autos flüchten und gar nicht so richtig mitkriegen, wie dramatisch die Situation ist. Weil das muss man schon sagen, wenn wir 50 Grad erreichen, dann hängt es von der Luftfeuchtigkeit ab, ob der Körper überhaupt damit umgehen kann. Also es gibt einfach eine Obergrenze an Kombination von Luftfeuchte und Temperatur, ab der Körper keine Wärme mehr los wird. Und wenn wir die Wärme, die erzeugt wird durch den Metabolismus im Körper, wenn wir die nicht loswerden können, dann versagen unsere Organe. Und das ist dann letzten Endes ein Todesurteil. Und wir nähern uns dem in zunehmendem Maße in vielen dieser Länder, die eben in diesem im tropischen, subtropischen Bereich liegen.
Es gilt ja das Einstimmigkeitsprinzip bei der Weltklimakonferenz. Also alle knapp 200 Staaten müssen gemeinsam ein Ergebnis finden. Das klingt irgendwie nach einem Ding der Unmöglichkeit. Wie ernsthaft ist diese Klimakonferenz dann überhaupt zu bewerten?
Naja, das war es ja in Vergangenheit auch und wir haben trotzdem Erfolge erzielt. Also Paris zum Beispiel war meines Erachtens trotz allem, obwohl wir nicht auf dem Weg sind zu dem, was wir versprochen haben, muss man trotz allem Paris wirklich als Erfolg sehen, weil es seither unbestritten ist, dass wir die 2-Grad-Marke sicher nicht und die 1,5 nach Möglichkeit nicht überschreiten sollten. Die Konsequenz ist natürlich, dass Formulierungen gefunden werden müssen, die auch unterschiedlich interpretierbar sind. Und darin liegt natürlich dann auch eine Schwierigkeit. Trotzdem haben sie ihren Wert, weil die Staaten, die es ehrlich meinen mit Klimaschutz, dann schon auch etwas Internationales haben, ein internationales Dokument, auf das sie sich stützen können. Und es ist ja nicht nur in Österreich so, dass auch innerhalb Österreichs die Parteien unterschiedliche Positionen haben, sondern dass eben wirklich auch eigentlich jeder weiß, was notwendig wäre, was eigentlich gemeint ist. Und ich glaube, das hat schon auch einen gewissen moralischen Druck, der hier ausgeübt wird.
Es geht jedenfalls einmal mehr um den Ausstieg aus den fossilen Energien, also um den Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Das ist ein hehres Ziel, nur was muss passieren, damit es gelingt?
Naja, ich glaube, die Staaten, die eben jetzt noch sehr stark von Kohle, Öl und Gas abhängig sind oder leben, ist eigentlich weniger die Abhängigkeit, sondern mehr, dass sie es reichlich zur Verfügung haben und selber verwenden wollen, aber auch verkaufen wollen. Ich glaube, die muss man davon überzeugen, dass sie selber auch drunter leiden werden und dass die Transformation eben eine geplante Transformation auch ihnen helfen wird. Und ich glaube, ein starker Faktor wäre die Finanzwirtschaft. Also wenn es gelänge, in der Finanzwirtschaft wirklich das Umdenken oder die Zweifel daran, dass Investitionen in Fossile sich kurz- und mittelfristig rechnen, langfristig sowieso nicht, aber kurz- und mittelfristig rechnen, wenn die Zweifel noch wachsen, dann glaube ich, wird sich die Finanz sehr stark zurückziehen aus diesen Bereichen und hoffentlich stark in Erneuerbare investieren und das auch in Entwicklungsländern. Und dazu braucht man umgekehrt wahrscheinlich wieder gewisse Risikoabfederungen durch internationale Banken oder durch Staaten. Das heißt, wir haben im Grunde genommen viel Geld, das noch mehr werden möchte oder deren Besitzer gern hätten, dass es noch mehr wird. Und wenn man schon das akzeptiert, dass so ein Riesenunterschied ist zwischen der Realwirtschaft und der Finanzwirtschaft, dann sollte man schauen, dass diese enormen Summen, dass die dorthin gelenkt werden, wo es wirklich zukunftsfähig wird. Und das geht eben nur dann, wenn auch eine gewisse Sicherheit ist, das Geld, das man investiert in die Entwicklungsländer, in den globalen Süden, dass dieses Geld nicht verloren ist. Und dazu braucht man gewisse Risikoabsicherungen. Es ist ja ganz interessant, dass die Finanzwirtschaft zwar sehr zögerlich ist, dort zu investieren, wegen der Risiken, aber jetzt ein massiver Druck gebracht wird, Kernenergie dorthin zu bringen, wo die Risiken ja mindestens so groß sind, wahrscheinlich noch größer.
Aber wie bewerten Sie dann die ESG-Kriterien? Also die EU hat ja da Maßnahmen auf den Weg gebracht. Also ist wieder jetzt ab 1. Jänner ist es ja dann notwendig, wenn man einen Kredit vergibt, dass man den nach grünen Kriterien vergibt oder zumindest einfach sagt, wie grün diese Investition sein wird. Ich glaube, das ist ein großer Schritt.
Das ist ein großer Schritt, das hilft. Ich bin noch nicht sicher, wie stark die Wirtschaft das als lästiges Beiwerk empfindet, wo sie halt Formulierungen finden muss und Argumente finden muss, warum das, was sie tut, ohnehin konform ist, oder ob sie das wirklich als Anlass und Aufforderung sieht, tatsächlich etwas zu verändern. Und das ist dann der entscheidende Unterschied, nicht? Also Greenwashing kann man relativ leicht betreiben, aber wenn man den Schritt weitermacht und sagt, ich will nicht nur so scheinen, als ob ich grün wäre, sondern ich will wirklich zukunftsfähig werden, dann, glaube ich, ändert sich wirklich was. Und ich glaube, das ist in manchen Bereichen und in manchen Ländern und bei manchen Firmen wirklich schon so weit, aber ich glaube, man kann noch nicht sagen, dass das allgemeine Verständnis.
Es kommt jetzt recht schnell daher, diese Regelungen, dass man nachhaltig investieren sollte. Das heißt gleichzeitig, dass der Nachteil an der Schnelligkeit ist, dass Greenwashing ja Tür und Tor geöffnet werden, weil ja die Regelungen noch nicht klar sind, weil sich viele Unternehmer vielleicht noch gar nicht auskennen. Was würde da helfen, damit man Greenwashing verhindert? Ist jetzt fast zu viel gesagt, aber eindämmt zumindest.
Also ich glaube, dass man da durchaus auf internationaler, aber auch auf staatlicher Ebene einfach schauen muss, dass es da jetzt einen wirklichen Beratungsbedarf gibt und dieser Beratungsbedarf ein ehrlicher sein muss. Wir haben ja dieselben Problematik in den Gebäuden, nicht? Und jetzt kann man sozusagen irgendwelche selbsternannten Experten, die halt sehen, dass man hier jetzt Geld verdienen kann und die wahrscheinlich in Grundzügen schon in die richtige Richtung gehen, aber die im Detail eben nicht informiert sind und die auch nicht informiert sind über die ständige Entwicklung, die hier ja stattfindet. Es ist ja eine ständige Weiterentwicklung, sowohl wenn man beim Bau bleibt, Baumaterialien und so weiter betrifft, aber auch Möglichkeiten, aber auch im Finanzwesen. Auch da verändert sich ja sehr viel. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass das auch von staatlicher Seite gesehen wird und eine Art zertifizierte Beratung zur Verfügung gestellt wird. Das ist jetzt weniger, um die auszubremsen, die es nicht gut machen, sondern um genug andere zur Verfügung zu stellen, die es richtig machen. Oder zumindest, es ist immer nur richtig nach dem derzeitigen Wissensstand, aber wenigstens nach dem Wissensstand und nicht nach dem von vor 30 Jahren oder wann immer jemand eine Ausbildung gemacht hat.
Das große Problem ist die Energieerzeugung. Jetzt ist nämlich das Ziel, dass man tatsächlich im Aussteigt aus den fossilen Energien. Die Alternativen dazu sind erneuerbare Energien aus Wind, Wasser und Sonne. Nur auch da gibt es Probleme, weil für die Herstellung von Windkrafträdern und Photovoltaikpanelen sind mineralische Rohstoffe notwendig. Die werden ja auch umweltschädlich abgebaut. Also die Elemente müssen mit aggressiven Chemikalien aus den Erzen herausgelöst werden. Und ein aufwendiges Verfahren, bei dem ein Großteil an kontaminierten Abfall übrig bleibt, ist notwendig. Diese giftigen Chemikalien sind dann eine potenzielle Gefahrenquelle für die Umwelt. Kann Energie erzeugen überhaupt umweltfreundlich sein?
Ja, das kann es schon, weil man kann ja diese Verfahren auch umweltfreundlich gestalten, nur sind sie halt dann teurer. Und das müssen wir halt in Kauf nehmen. Aber ich glaube, in erster Linie muss man sagen, dass es eben nicht nur um ein Umsteigen von Fossilen auf Erneuerbare geht, sondern dass es auch um Effizienzsteigerung geht und dass es auch um Suffizienz, heißt Genügsamkeit, geht, dass man sich anschaut, was man überhaupt wirklich braucht von dieser Energie. Also wir verwenden ja für viele Sachen Energie, wo man sich denkt, wozu soll das gut sein? Und könnten wir hier nicht anders agieren, ohne irgendeinen Verlust an Lebensqualität zu haben? Weil die Energie war einfach so billig, dass man sich das nicht überlegt hat, sondern dass man einfach bis hin zur Digitalisierung, nicht? Also unsere ganzen digitalen Medien und die ganze Elektronik lebt eigentlich, diese Explosion lebt davon, dass die Energieressource billig ist und auch die Materialien, die man dafür braucht, eben unter zum Teil menschenunwürdigen Bedingungen, aber andererseits auch umweltverachtenden Bedingungen erzeugt werden. Und deswegen sehe ich das auch immer als sehr problematisch, wenn man sagt, die Digitalisierung wird uns helfen im Klimaschutz. Ja, sie kann sehr viel beitragen, sie kann unheimliche Effizienzgewinne mit sich bringen, aber wenn sie sich ungesteuert entwickelt, wenn immer nur das produziert und verkauft und vertrieben und sozusagen beworben wird, was einfach lustig ist oder Spaß macht und nicht das, was für die Nachhaltigkeit notwendig ist, dann wird es dazu führen, dass wir einfach viel mehr Ressourcen brauchen, sowohl Energie als auch seltene Erden, was immer. Und dann werden wir noch schneller Schiffbruch erleiden. Das heißt, die Digitalisierung gehört sofort staatlich geregelt, Grenzen eingezogen, was ist wünschenswert für die Zukunft und was nicht. Mhm. Und im Moment wird einfach sehr viel Schindluder getrieben damit. Also mein Beispiel ist immer, dass es nicht wirklich alle meine Freunde interessiert, wie mein Mittagsteller gerade ausschaut, nicht? Aber diese Bilder, die sehr energieintensiv sind und platzintensiv, und das heißt, immer mehr Server, immer mehr Ressourcen gebraucht werden, die gehen um die ganze Welt, und das sind Sachen, die wir nicht brauchen, um ein gutes Leben zu führen.
Also weniger Posten für den Umweltschutz.
Richtig.
Österreich ist ja stolz auf seine Wasserkraft, also mehr als 60% des produzierten Stroms kommen aus Wasserkraftwerken. Gleichzeitig in keinem anderen Land sind die Flüsse derart reguliert und so viele Berg zu Stauseen geworden. Ist das eine gute Lösung?
Naja, es ist eine Lösung, die wir jetzt einmal haben. Ich glaube nicht, dass wir hier noch sehr viel ausbauen können. Wir können Effizienzsteigerungen wahrscheinlich erreichen, aber wir haben so ungefähr 15% der Fließgewässerstrecken, die noch einigermaßen intakt sind, ökologisch intakt sind, und die sollten wir nicht angreifen. Wir brauchen ja die Biodiversität auch, nicht? Das ist ja das zweite ganz große Problem. Wir haben das Klimaproblem und das Biodiversitätsproblem, und die hängen zusammen. Und wir können nicht Klimaschutz auf Kosten der Biodiversität im großen Stil machen. Natürlich, ein gewisser Eingriff in die Biodiversität passiert immer, oder in die Natur. Und es geht eben schon darum, dass wir uns überlegen, wo können wir die Natur noch belasten? Wo sind die am wenigsten wertvollen, ich sage das ungern, aber trotzdem wenigsten biodiversitätsreichen und so weiter Gebiete oder auch Schutzgebiete, dass wir dort eher schauen, dass wir dort unsere Energie herkriegen und die anderen aber wirklich geschützt lassen. Und das wäre im Grunde genommen eine Vereinbarung, die man treffen müsste zwischen von mir aus NGOs und Wirtschaft, dass man sich verständigt darauf, welche Flächen stehen zur Verfügung und welche sind unantastbar, und dass man dann nicht von Seiten der Wirtschaft, der E-Wirtschaft versucht, hinten herum doch dort hineinzukommen. Also wir brauchen auch Natur, und ich glaube, ein Kompromiss ist möglich, gerade in einem Land wie Österreich sollte das durchaus möglich sein, aber man muss halt offen miteinander reden und man muss Kompromisse von beiden Seiten akzeptieren. Es werden vielleicht nicht die Energie interessantesten Standorte zur Verfügung stehen. Und umgekehrt wird man auf manches im Naturbereich verzichten müssen. Und insbesondere müssen halt Leute sich auch damit abfinden, dass sie von ihrem Fenster aus ein Windrad sehen. Das ist im Grunde ein kleiner Preis dafür, dass der Klimawandel eingedämmt wird.
Über fehlenden Umweltschutz und seine negativen Auswirkungen schrieb die Wiener Zeitung bereits im 19. Jahrhundert, so etwa in ihrer Ausgabe am 22. Jänner 1862. Auf Seite 5 wird über die zunehmende Zerstörung der Wälder berichtet. Als eine der auffallendsten Folgen des durch Entwaldung veränderten Klimas muss das allgemeine Zurückziehen der Baumgrenze im hohen Norden und auf unseren Hochgebirgen angesehen werden. Analog der Entwaldung kann auch die Entsumpfung, namentlich die Austrocknung größerer Torfmoore, klimatisch nachteilig und daher auf die Vegetation eines ganzen Landes alterierend wirken, weshalb in Tiefländern wie in Ungarn die Ersetzung der Sümpfe durch Wälder dringend geboten ist.
Kann Atomenergie eine grüne Alternative sein?
Nein. Ich glaube, das kann man wirklich ganz klar beantworten. Es gibt viele Gründe, aber der für mich ganz augenscheinliche, der eigentlich auch jeden noch so tollen Atombefürworter einleuchten müsste, ist, es kommt zu spät. Wir müssen unsere Emissionen bis 2030 halbieren und bis 2050 müssen wir auf netto null sein. In diesem Zeitraum von 25, 26 Jahren spielt sich in der Atomenergie nichts Wesentliches ab, abgesehen davon, dass die Kernkraftwerke, die jetzt in Betrieb sind, außer Betrieb gehen, weil sie das Ende ihrer Lebenszeit erreicht haben und weil die Bestandteile, die Verbrauchsbestandteile, aber insbesondere auch die, die der Strahlung ausgesetzt sind, also zum Beispiel die Druckbehälter, einfach eine Grenze haben, wo sie noch sicher sind. Und das heißt, wenn wir wirklich Atomenergie als Lösung haben wollen, dann müssen wir zuerst einmal schauen, dass wir das, was jetzt verloren geht an Atomenergie, ersetzen. Und dann haben wir noch keine zusätzliche Energie. Ich weiß, es gibt in Dubai diese Erklärung von 20, 22 Staaten, dass sie die Kernenergie verdreifachen wollen bis 2050. Die Kernenergie ist jetzt ein Bruchteil der erneuerbaren Energien. Es ist ungefähr ein Drittel, ein Viertel der Erneuerbaren. Wenn wir die Erneuerbaren, und das ist ja auch in Dubai jetzt in Diskussion, da haben 137 Staaten schon unterschrieben, wenn wir die verdreifachen wollen bis 2030, dann sind wir wesentlich schneller und dann brauchen wir die ganze kritische Technologie der Kernenergie nicht. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Also es ist nicht so, dass ich sage, jetzt womöglich morgen alle Kernkraftwerke abschalten. Das, glaube ich, würde uns auch in Schwierigkeiten bringen. Aber ein Phase-out ist, glaube ich, eine Notwendigkeit. Ja, je nachdem, wie das konkrete Kraftwerk ausschaut, sehr schnell oder auch langsamer. Kohle ist wahrscheinlich noch wichtiger mit dem Phase-out. Aber sozusagen als Zukunftstechnologie Kernenergie zu sehen, das ist, glaube ich, überoptimistisch und wird sich genauso als Illusion herausstellen wie die ursprünglichen Vorstellungen. Da hat es ja geheißen, Kernenergie wird alle unsere Energieprobleme lösen. Too cheap to meter, also man wird nicht einmal was zahlen müssen dafür. Und alle diese Projektionen sind weit, weit über das hinausgeschossen, was dann tatsächlich passiert ist.
Das klingt nach wenig guten Aussichten. Sie haben aber trotzdem jetzt zuletzt ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Für Pessimismus ist es zu spät. Woher nehmen Sie die Überzeugung, dass es besser werden kann?
Also ich glaube, dass wir, wenn wir uns die Situation in unserer Welt anschauen und auch durchaus bei uns in Österreich anschauen, dann gibt es so vieles, was nach Veränderung schreit. Es gibt so viele und wenn man mit irgendwem redet, das Erste, was kommt, ist ein Lamento, dass dieses nicht funktioniert, jenes nicht funktioniert, dass das falsch geregelt ist und so weiter. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir ein Wirtschaftssystem haben, das halt in eine bestimmte Richtung eine Entwicklung vorangetrieben hat, gestützt von einem Finanzsystem, das das sozusagen noch einmal verstärkt. Und dann, das kann man ändern. Und wir werden es ändern müssen, wenn wir Klimaschutz betreiben wollen. Und das Schöne ist eben, dass man, wenn man Klimaschutz betreibt, man gleichzeitig so vieles andere ins Lot bringen kann. Und ob jetzt die Leute mitmachen, weil sie gesünder leben wollen, ob sie mitmachen wollen, weil sie eine sauberere Stadt haben wollen, ob sie mitmachen wollen, weil sie es satt haben, dass unser Geld von unten nach oben verteilt wird, ist egal. Es sind alles die Maßnahmen, die auch in Richtung Klimaschutz wirken. Und deswegen glaube ich, dass man wirklich eine ganz breite Front von Unterstützung finden kann, wenn man diese Zusammenhänge auch mal zeigt und die Co-Benefits, die sogenannten, also die Nebenwirkungen, die aber dann durchaus Hauptwirkungen sein können, eben betont. Vielleicht ist ein gutes Beispiel die Ernährung, nicht? Also es gibt sehr viele Menschen, die essen jetzt kein oder sehr wenig Fleisch, weil ihnen die Tiere leid tun. Es gibt Menschen, die essen kein oder wenig Fleisch, weil sie sich nicht mit den Hormonen belasten wollen, die im Tierfleisch drinnen stecken. Es gibt die sagen, wir verbrauchen zu viel Fläche, um Tiere zu füttern, die wir dann essen. Es ist sinnvoller, wenn wir gleich Gemüse und Getreide und so weiter essen. Und dann gibt es die sagen, für den Klimaschutz ist ein Problem. Es ist vollkommen egal, aus welchem Grund. Hauptsache, wir essen weniger Fleisch, weil alles wird gleichzeitig bedient. Es leiden weniger Tiere, wir leben gesünder, die Fläche wird nicht verbraucht und das Klima wird auch geschützt. Und das, finde ich, sind überzeugende Sachen, überzeugende Argumente, wo man einfach wirklich eine breite Bevölkerung kriegen kann dazu, dass sie mitmachen. Und es muss nicht jeder überall mitmachen. Also wenn jemand absolut nicht auf Schnitzel verzichten kann, dann soll er halt weiter seine Schnitzel essen. Vielleicht fliegt er dafür nicht. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, was zu tun.
Können wir den Klimawandel noch stoppen?
Das ist im Moment eine Diskussion in der Wissenschaft. Die ist jetzt gerade in den letzten Wochen wieder heftig ausgebrochen. Die Ökonomen sagen immer schon, es geht nicht. Aber das hängt mit den Art von Modellen zusammen, die sie haben. Die orientieren sich halt an dem System, das wir haben. Und das habe ich vorhin gerade gesagt. Innerhalb des Systems wird es Probleme geben. Und auch die Soziologen sagen, die Zeit, Menschen zu überzeugen, ist zu lang. Ich glaube, dass das sehr schnell gehen kann, wenn es einmal so sein soll. Also wenn einmal das gegriffen hat, glaube ich, kann es sehr schnell gehen. Und dann ist die Frage, kann es aus naturwissenschaftlicher Sicht noch gehen? Geht es sozusagen, spielt die Natur noch mit oder haben wir schon so viel Treibhausgase in der Atmosphäre, so viel Veränderungen, so viel Wärme im Ozean, dass sich das einfach nicht mehr ausgeht? Und das ist eine Diskussion, die jetzt eben sehr stark stattfindet. Bis vor wenigen Wochen hätte ich noch mit dem Brustton der Überzeugung gesagt, es geht noch, aus naturwissenschaftlicher Sicht geht es noch, das war auch die Meinung. Und jetzt ist eben eine Arbeit erschienen, die das in Frage stellt. Und das ist noch nicht beantwortet. Aber, und ich glaube, das ist ganz wesentlich, das ist ganz klar gezeigt, es kommt auf jedes Zehntelgrad an. Das heißt, wenn wir 1,5 nicht schaffen, aber 1,7, dann ist das immer noch um ein Eckhaus besser wie 2. Und das wiederum ist viel besser wie 2,5. Oder also es geht wirklich um jedes Zehntelgrad. Es hat nach dem Pariser Abkommen 2015 hat es eine Untersuchung gegeben, eine wissenschaftliche Untersuchung, was ist der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad, weil ja der Aufwand in der gesellschaftlichen Transformation so viel größer ist. Und es kommt heraus, es ist enorm. Es ist ein riesiger Unterschied. Es ist nicht egal, ob es 1,5 oder 2 Grad sind.
Weil was ändert sich da?
Ja, die Zahl der Menschen, die betroffen sind. Also es sind ungefähr 60 Millionen Menschen weniger bei 1,5 betroffen vom Meeresspiegelanstieg. 11 Millionen weniger von Hitzestress. Also es sind wirklich, wirklich nennenswerte Zahlen. Es ist nicht ein bisschen besser, sondern es ist für sehr, sehr viele Menschen sehr viel besser.
Was kann jeder Einzelne tun? Wenn Sie vielleicht einmal so unterbrechen, wenn man morgen anfangen will, als Einzelner irgendwas beizutragen, welche 3 Punkte würden Sie nennen, wo man anfangen kann?
Ich glaube, es gibt 2 Schienen. Das eine ist, dass man seinen eigenen Fußabdruck reduziert. Das kann man mit, wie gesagt, zum Beispiel Fleisch, aber es geht ums Einkaufen. Was kaufe ich überhaupt ein? Brauche ich das? Mhm. Kaufe ich was Reparierbares, etwas Rezyklierbares oder kaufe ich Wegwerfware? Also das ist die ganze Frage, was kaufe ich? Welche Produkte kaufe ich? Der zweite Bereich ist, wie wohne ich? Habe ich das Fenster offen und die Heizung gleichzeitig laufen? Heize ich mit Erneuerbaren oder mit Fossilen? Also dieser ganze Bereich, wie wohne ich? Der dritte Bereich ist die Mobilität. Wie bewege ich mich? Da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass es auch gesünder ist, wenn man sich zu Fuß und mit Öffentlichen bewegt oder mit dem Fahrrad. Jetzt bei der Schneelage vielleicht nicht so attraktiv. Und der vierte Bereich ist dann schon auch, was tue ich? Und da komme ich in die zweite Schiene. Wie versuche ich, über den Fußabdruck hinweg sozusagen den Handabdruck zu verstärken. Das heißt, wie helfe ich anderen, etwas zu verändern? Indem ich zum Beispiel einen Tauschkreis errichte oder indem ich eine lokale Währung einführe oder ein Reparaturcafé betreibe, was immer. Aber auch, wie beeinflusse ich die Politik, wie beeinflusse ich meinen beruflichen Bereich, die Entscheidungsträgerinnen. Also nicht nur, was tue ich selber, sondern wie verändere ich auch mein Umfeld. Und da geht es, glaube ich, ganz stark darum, dass wir, da wir in einer Demokratie leben, eben auch versuchen müssen, der Politik so viel Druck zu machen, dass die Rahmenbedingungen sich so ändern, dass es leicht wird, klimafreundlich zu leben. Also jetzt ist es, wenn man versucht, klimafreundlich zu leben, ist das anstrengend. Nicht? Also man muss einiges an Unbequemlichkeit auf sich nehmen. Die einfachen Lösungen sind meistens die nicht klimafreundlichen. Man muss mehr zahlen. Also es ist nicht das Selbstverständliche und es muss das Selbstverständliche werden. Und das kann es nur durch Unterstützung der Politik. Also ich kann nicht mit Öffentlichen fahren, wenn es keine gibt. Das heißt, ich brauche die Unterstützung der Politik, dass diese Öffentlichen da sind. Und solange die Politik so agiert, dass es attraktiver ist, ins Auto zu steigen, weil das Auto direkt unterm Haus steht und ich trocken ins Auto komme, zur Bushaltestellung stelle ich aber 500 Meter gehen muss und das im Schneematsch oder im Regen, so lang wird es problematisch werden. Das heißt, die Politik muss hier wirklich Anreize schaffen und Möglichkeiten schaffen, nicht nur Anreize, auch Möglichkeiten schaffen, damit das Klimafreundliche, das Einfachere und das Billigere und sozusagen das Selbstverständliche und das Attraktivere ist. Und diesen Druck müssen wir ausüben, der kommt nicht von selber. Also solange wir ständig damit, dass wir eben wirklich ins Auto steigen, dass die Autostraßen verstopft sind und der öffentliche Verkehr leer ist, da wird die Politik keinen Anreiz haben zu sagen, ja, wir müssen hier was ändern. Das heißt, wir müssen diesen Druck ausüben. Und den nicht gerade auf die Parteien, die es ohnehin machen wollen, sondern genau auf die anderen, damit sie eben diese Veränderungen auch akzeptieren. Durchaus auch auf die Medien, weil die Medien spielen hier eine ganz große Rolle, die nach wie vor zwar gute Artikel über Klima bringen, aber dann daneben eben auch das Auto hochloben, Reklamen bringen und ja, das Greenwashing ganz stark mit unterstützen. Mhm. Also da sind, glaube ich, sowohl Politik als auch Medien gefordert und natürlich die Wirtschaft. Wir müssen auch in den Geschäften die Signale geben, das kaufe ich nicht, weil das ist nicht reparierbar. Mhm. Zeigen Sie mir ein anderes Modell, das reparierbar ist, nicht? Oder das länger hält, wo der bewegte Teil nicht gerade aus Plastik ist, von dem man sieht, dass er abbrechen wird in Kürze. Also das sind Sachen, wo man selber was beitragen kann. Also die zwei Schienen, einerseits selber so klimafreundlich wie möglich leben, aber andererseits auch die Signale geben. Mhm. Und eben durchaus, wenn ich ja nur Zwiebel aus China im Geschäft sehe, dann nachfragen, wann haben Sie wieder welche aus Österreich? Mhm. Und eben auch nachfragen, auch bewusst sagen, warum ich mein Kaufverhalten lenkt. Und das ist am Anfang vielleicht für den Verkäufer und die Verkäuferin nervig, aber mit der Zeit spricht sich dann das nach oben durch.
Das heißt, der Einzelne hat die Macht eigentlich des Wählers oder der Wählerin und des Konsumenten und kann so eigentlich Klimaschutz betreiben. Wenn ich mir die Politik nochmal anschaue, weil Sie das auch angesprochen haben, von dem her, wenn wir uns die österreichische Politik ansehen, die Grünen sitzen in der Regierung erstmals, muss man sagen. Das ist ja schon mal ein Erfolg in diesen Zeiten. Und sie haben durchaus weitreichende Reformen durchgebracht. Also das Erneuerbaren-Ausbaugesetz, das Energieeffizienzgesetz, die Einführung einer österreichweiten Jahreskarte und so weiter. Gleichzeitig sind die Grünen unbeliebter als je zuvor. Warum?
Ja, sie haben auch die sozialökologische Steuer durchgesetzt. Auch das ist was. Sie haben bei all diesen Problemen leider immer wieder Abstriche in Kauf nehmen müssen. Und das ist, glaube ich, ein Teil des Problems. Nicht? Die Leute, die pro Klima oder pro Zukunft sind, würde ich einmal sagen, denen geht's nicht weit genug. Und die machen, aber ich glaube, zunehmend weniger. Am Anfang war das nicht sehr klar, was wollen eigentlich die Grünen und was dürfen sie nicht oder können sie nicht. Das wird immer klarer. Dadurch, glaube ich, wird auch wieder das Vertrauen in die Grünen stärker, weil man einfach deutlich sieht, sie wollten ohnehin was anderes, aber man hat sie nicht gelassen, der größere Regierungspartner hat sie nicht gelassen. Also sozusagen die eigene Wählerschaft, die ursprüngliche eigene Wählerschaft und die in diese Richtung tendieren, die hoffe ich, dass sie wieder zurückgewonnen werden können, weil sie das Bemühen jetzt wirklich erkennen können. Und das andere sind halt solche, die das nicht wollen, die grundsätzlich nicht wollen. Aber ich glaube, auch da ist wieder ein Hauptproblem die Kommunikation, dass die Klimaproblematik so als Umweltthema gesehen wird und nicht als gesellschaftliches Thema. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass viele von den Maßnahmen, die eigentlich für bestimmte Personengruppen einen Vorteil darstellen, gar nicht von denen so wahrgenommen wird. Also die sozialökologische Steuer ist so, wie sie aufgesetzt ist, vom Grundsatz her eigentlich eine Umverteilung von den Wohlhabenden zu den weniger Wohlhabenden. Und zwar wirklich monetär. Mhm. Also die Wohlhabenden zahlen mehr Steuer, weil sie einfach mehr Ressourcen verbrauchen. Und sie zahlen auch, sie kriegen weniger, also sie kriegen gleich viel zurück wie die Ärmeren. Und das heißt, sie zahlen drauf dabei. Und das, was sie drauf zahlen, wenn der Staat nichts für sich behält, und das ist in Österreich im Moment der Fall, dann geht dieses zusätzliche Geld geht an die Ärmeren. Und das ist überhaupt nicht kommuniziert worden. Es ist nicht kommuniziert worden, dass gerade die Menschen, die es ohnehin schwer haben, nicht jetzt jammern sollen, noch eine Steuer, sondern verstehen sollen, ja, Benzin wird teurer, Diesel wird teurer, es wird vieles teurer, aber das, was mir der Staat zurückzahlt, macht mehr aus als diese Teuerung. Mhm. Und das ist nicht kommuniziert worden. Das heißt, wir haben, glaube ich, auch da ein Kommunikationsproblem, dass viele Maßnahmen nicht verstanden werden in ihrer Wirkungsweise.
Mhm. Ich würde sagen, die bessere Kommunikation oder das Sichtbare sind wohl die Klimakleber, also die immer wieder den Autoverkehr ausbremsen. Ist das der richtige Weg, um die Bevölkerung für das Umweltthema zu sensibilisieren?
Ich glaube, das können wir noch nicht beantworten. Ich glaube, dass es offensichtlich irgendeine Art von Irritation braucht. Ob das die richtige Form ist und an die richtigen Leute geht, das kann man, glaube ich, noch nicht sagen. Wissenschaftlich können wir das noch nicht erheben. Mhm. Ich kann wirklich nur jeden einladen, der eine bessere Form weiß, die auch umzusetzen oder sie heranzutragen an andere Leute, dass sie sie umsetzen. Wenn man mich persönlich fragt, hätte ich eine kreativere, abwechslungsreichere Form bevorzugt. Aber ich kann das leicht sagen, wenn ich nicht die Kreativität habe, um dann auch Vorschläge zu machen. Das heißt, ich glaube, man muss diese Menschen schon sehr hoch achten und sehr also ihren Mut und die Bereitschaft, diesen Hass zum Teil und diese Unbequemlichkeit auf sich zu nehmen, das muss man schon sehr hoch schätzen. Das ist ein Versuch, etwas in einer Demokratie, die sozusagen innerhalb der normalen Regeln nicht mehr funktioniert, trotzdem in Bewegung zu setzen. Und ziviler Ungehorsam ist ein Werkzeug in der Demokratie, ein legitimes Werkzeug. Solange es gewaltfrei ist, bin ich der Meinung, dass man das durchaus akzeptieren soll und muss. Und ich halte es für völlig falsch, das zu kriminalisieren. Mhm.
Österreich allein wird die Klimakrise nicht beenden oder lösen. Was braucht es für einen weltweiten Umschwung?
Ich glaube, dass es durchaus Vorreiterländer braucht und es könnte durchaus Österreich auch brauchen. Österreich wird also wahrscheinlich nicht in relativ kurzer Zeit zum Vorreiter werden. Im Moment sind wir eher Schlusslicht. Aber es gibt die Vorreiter, es gibt die guten Beispiele. Wenn man sich anschaut, wie die skandinavischen Länder unterwegs sind, da tut sich sehr viel. Also sowohl im Mobilitätsbereich als auch im Steuerbereich, also an den Schalthebeln, wo einfach sehr viel verändert werden kann, tut sich dort sehr viel. Und es tut sich auch in den Städten viel. Und es gibt manche Städte, die mit erstaunlichen Maßnahmen vorausgehen. Wenn man zum Beispiel an Paris denkt, also die Konsequenz, mit der die Bürgermeisterin dort ihre Programme umsetzt und wiedergewählt wird, ist schon beachtlich. Und da, glaube ich, kann man sich schon auch ein Beispiel nehmen. Und ich denke, man muss gar nicht so weit schauen. Auch in Österreich gibt es gute Beispiele. Es gibt sowohl von den Firmen her gute Beispiele, es gibt von den Gemeinden her sehr gute Beispiele. Es gibt auch von der Stadt Wien gute Beispiele. Also ich glaube, es tut sich wirklich viel. Es wird zu wenig drüber geredet. Ich glaube, wir müssten viel mehr drüber reden und zeigen, dass es eben eine positive Veränderung ist. Die Veränderung ist zunächst einmal erregt Widerstand, aber wir brauchen nur an die Marie-Hilfer-Straße in Wien denken, wie erbittert hier gekämpft wurde, dass das unbedingt offen bleiben muss für den Verkehr. Und wenn jetzt jemand vorschlagen würde, lass mal die Autos wieder durchfahren, würde er wahrscheinlich ebenso erbitterten Widerstand erleben. Also wir müssen auch lernen, flexibler zu sein. Wir müssen lernen, etwas auszuprobieren und in Kauf zu nehmen, dass es manchmal daneben geht. Ja, wird auch sein. Also wenn man Neues ausprobiert, muss auch das eine oder andere daneben gehen, sonst ist man nicht mutig genug. Und das muss man aber dann eben auch sozusagen verzeihen, anerkennen, ja, es war ein Versuch, er war gut gemeint, aber so geht's nicht, wir müssen es anders machen. Und dieses ganze Lernen einer anderen Fehlerkultur ist etwas, was wir schon im Bildungssystem einführen könnten, dass Fehler nicht mehr Pfui sind, sondern Fehler eben eine Gelegenheit, was zu lernen. Und das, glaube ich, dieses ganze Umdenken, und ich glaube, das ist das, was wir eigentlich brauchen, ein Umdenken, das schließt auch mit ein, dass wir uns überlegen, bei allen Veränderungen, was wollen wir nicht verändern? Was ist uns so wichtig, dass wir das wirklich beibehalten wollen? Mhm. Und was können wir aber loslassen? Weil alles beibehalten können wir nicht, sonst ändert sich ja nichts. Also was wollen wir loslassen? Was wollen wir beibehalten? Was ist uns wirklich wichtig? Was wollen wir loslassen? Und was wollen wir vielleicht wieder machen, was wir schon einmal gekonnt haben und verlernt haben oder nicht mehr für notwendig geachtet haben? Oder was können wir von anderen Kulturen lernen? Auch da gibt's vieles, was uns helfen kann, diese Transformation in einer guten Weise durchzuführen und zu einem guten Ende zu kommen. Und daraus entsteht dann meines Erachtens eine Vision. Und diese Vision sollte eine gemeinsame sein, der Österreicher und Österreicherinnen. Und ich glaube, dass der Klimarat der Bürgerinnen, der stattgefunden hat, gezeigt hat, dass das möglich ist. Weil diese fast 100 Menschen haben sich innerhalb von 6 Wochenenden eigentlich, in denen sie viel Information bekommen haben, waren in der Lage, sich auf gemeinsame Maßnahmen zu einigen. Und das zeigt eigentlich, dass die Österreicher und Österreicherinnen, weil für die waren sie repräsentativ, durchaus in der Lage sind, gemeinsame Ziele zu formulieren. Und das wäre, glaube ich, ganz wichtig, dass diese Diskussion stattfindet und dass sie nicht sofort immer abgewürgt wird, wenn irgendwer mit einer ungewöhnlichen Idee kommt, wird die gleich ins Lächerliche oder ins Kritische hineingezogen. Lassen wir doch die Ideen einmal wirken. Versuchen wir ihnen positiv entgegenzutreten und schauen wir, was drinnen ist, was wir wirklich nützen können davon.
Also aus der Deckung gehen, mehr Mut zeigen.
Mehr Mut zeigen, ja, durchaus. Und eben wirklich versuchen, gemeinsam zu verstehen, was ist dem anderen wichtig und können wir nicht beides retten oder beides in die Zukunft mitnehmen? Und wo können wir uns beide darauf einigen oder eben alle darauf einigen, dass wir das nicht unbedingt brauchen?
Liebe Helga, vielen Dank für das Gespräch.
Bitte, gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, heute war die Meteorologin und Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb bei mir zu Gast. Sie hat erzählt, warum wir den Klimawandel noch stoppen können, was jeder Einzelne davon tun kann und wie ein weltweiter Umschwung möglich ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war die heutige Folge von Weitergedacht, der Podcast der WZ. Wenn sie euch gefallen hat, folgt uns auf Instagram oder TikTok und schaut auf unserer Website wz.at vorbei. Unseren Podcast könnt ihr auf Spotify, Apple, Google und anderen Plattformen kostenlos abonnieren. Habt ihr Vorschläge für unsere nächsten Folgen? Dann schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Die Nummer lautet 0664 834 8344. Missing Link.